2011 war die Fukushima-Katastrophe eine unglaubliche Geschichte und es war ja irgendwie weit weg und was geht uns Japan an und wenn sowas in Nachrichten kommt, dann hat man irgendwie keinen Bezug dazu. Ich hatte plötzlich einen Bezug dazu, weil ich mit einem Mann gesprochen habe, der in Japan, genau gesagt in Tokio, gewohnt hat und auch immer noch wohnt und jetzt zu Gast ist im Studio. Die Rede ist von Ralf Yamamoto, ursprünglich Altenburger und vor 7 Jahren ist er nach Tokio gekommen und das ist eine unglaubliche und sehr spannende Geschichte. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo, schönen guten Morgen, Ralf.
Guten Morgen, Carsten.
Ja. Du bist jetzt zu Besuch in Deutschland. Das ist schon komisch, oder? Wenn man so als alter Altenburger dann ab und zu mal nach Deutschland kommt?
Es ist komisch, vor allen Dingen, weil so lange Zeit dazwischen ist und man sich dann doch an das japanische Leben gewöhnt hat. Man sieht viele Dinge ganz anders und es fallen einem so wahnsinnig viele Dinge auf. Schlimm in Deutschland, ganz schlimm. Ganz
schlimm in Deutschland, ja. Naja. Den Humor hast du dir behalten und das ist natürlich schwierig bei dem Thema, über das wir 2012 gesprochen haben, den Humor noch zu behalten. Du hast also die Fukushima-Atomkatastrophe zwar nicht hautnah, aber du hast sie erlebt und das war ja damals, 2011, unklar, ob die radioaktive Wolke tatsächlich nach Tokio zieht. Du hast deine Fenster abgeklebt, du hast dich aufs Schlimmste vorbereitet. Das war eine heftige Zeit, oder?
Es war heftig, weil wir vor allen Dingen auch noch Tschernobyl in Erinnerung hatten. Und dann, wenn du das dann so siehst, dann kommen ja ganz andere Gedanken hoch und aber es ist ja Gott sei Dank nicht ganz so schlimm gekommen wie einst. Und
es ist nicht so schlimm gekommen, aber hattest du jemals den Gedanken, jetzt fliege ich weg, jetzt komme ich nach Deutschland?
Nee, absolut nicht, weil ich schlicht und ergreifend, ich liebe dieses Land, ich liebe meine Frau und jetzt aufgeben, nee, das kam nicht in die Tüte.
Das kam nicht in die Tüte. Wollen wir mal die Geschichte hören, wie es dich überhaupt nach Japan verschlagen hat. Also du bist ja in der DDR geboren, in Altenburg groß geworden, hast Wirtschaftskaufmann gelernt, klassisch warst in der EV. Kochen war immer schon deine Leidenschaft und dann hat dich Japan oder die japanischen Schriftzeichen immer fasziniert. Wieso denn das?
Ja, die Kanji haben mich fasziniert, weil man schlicht
und ergreifend... Was für Dinge?
Die Kanji, so heißen die japanischen Schriftzeichen, weil man schlicht und ergreifend mit einem Kanji streckenweise ganze Sätze ausdrücken kann und auch die ganze Schreibweise, das Aussehen. Man kann also was schreiben, ohne dass es ein anderer lesen kann. Und es war quasi Geheimhaltung. Und dann hast also du
wie auch, eine Geheimschrift.
Ja? Ja, und dann hast du so quasi auch einen Film gesehen, die Kanji, und was bedeutet das? Was steht da nun? Was steht da wirklich? Und deswegen wollte ich Japanisch lernen und in der DDR war es aber nicht möglich, weil war ja der böse kapitalistische Onkel. Und dann kam Gott sei Dank die Wende und ich habe meine Frau dann halt so kennengelernt über das Lernen wollen.
Das Lernen wollen, das ist ja auch, du bist ja nicht einfach nach Japan geflogen, sondern du hast dieses Internet bemüht, du hast also tatsächlich eine Internetbekanntschaft geschlossen, um Deutsch zu lernen und deine Frau, damals war sie ja noch nicht deine Frau, wollte auch Deutsch lernen und du kannte Deutsch?
Na, meine Frau hat in Tokio am Goethe-Institut Deutsch gelernt und wollte das natürlich verbessern, weil Schule ist das eine, jeden Tag benutzen was ganz anderes. Und so haben wir und sie hat einen Deutschlehrer gesucht und ich habe jemanden gesucht, der mir Japanisch beibringt. Und so haben wir uns dann halt kennengelernt. Und wie das Leben dann so spielt, eins kommt zum anderen. Ja, und jetzt ist es seit 8 Jahren meine Frau.
Ja, das muss ich trotzdem nochmal hören, die Geschichte, ihr habt euch geschrieben, also rein, sozusagen, was die Sprache betrifft, dann wurden es privatere Mails, dann bist du nach Japan geflogen, dann habt ihr euch kennengelernt und bist als verheirateter Mann zurückgeflogen.
Ja, mein erster Urlaub in Japan war wirklich so, ich bin als lediger bzw. geschiedener Mann nach Japan geflogen, hatte den Papierkrieg in Deutschland schon hinter mir und wir sind dann drüben in Japan aufs Standesamt, haben geheiratet und ich bin als verheirateter Mann nach 14 Tagen dann wieder nach Deutschland zurückgekommen.
War da für dich klar, dass du nach Tokio ziehen wirst oder war das noch nicht klar?
Es war zu 99% klar, weil meine Frau wollte gerne nach Deutschland kommen, aber ich habe dann auch schon durch die Namensänderung alleine in Deutschland einige negative Sachen erlebt, wie so klingeln dann Ausländer raus. Und Ausländeramt von Erfurt stand dann auch in der Tür und sagte, ja, was, Sie sind Deutscher, wieso haben Sie einen japanischen Namen? Und da habe ich dann wirklich definitiv gesagt, letztes Prozent, Schluss, Deutschland, sayonara.
Ab. Und dann bist du, das ist ja nun ein Schritt in einen völlig anderen Kulturraum. Die Sprache war dir dann nicht so nah, die musstest du lernen, das ist ja auch nicht so einfach. Ist dir der Schritt schwer gefallen?
Nee, ich habe diesen Schritt nie bereut. Und ich habe bis jetzt auch kaum Heimweh gehabt oder so. Es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, ja, okay, Mensch, das könnte ich gerne aus Deutschland haben und da möchte ich jetzt dort sein. Aber bereut habe ich diesen Schritt noch nie.
Nun bin ich nicht der Erste, der dich fragt, wieso hast du denn einen japanischen Namen? Das hat auch was mit der Bürokratie zu tun und mit deinem für Japaner unaussprechlichen Namen. Welkisch hießt du mal. Also ja. Dein Geburtsname ist Ralf Welkisch. Was ist denn an dem Namen Welkisch so kompliziert?
Ja, man kann es in Japanischen, man kann es nicht schreiben.
Aha.
Es gibt also in der japanischen Sprache nur für 6 einzelne Buchstaben. Also die Vokale und den Buchstaben N und alles andere ist mit anderen Vokalen gekoppelt und du kannst den Namen nicht schreiben, zumindest nicht richtig. Und wenn man dann übersetzt zurückschreibt aus den Kanji, ne, dann zurück, es kommt ein ganz anderer Name raus.
Kauderwelkisch wird
das dann. Ich würde dann, wenn man es richtig übersetzt, würde es dann heißen Belukishu.
Okay, hat ja kaum noch was mit Welkisch zu tun.
Richtig, genau. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich nehme den Namen meiner Frau. Japanische Kanji sind bloß 2 Stück. Im Deutschen ist eine Schreibweise. Kann man nichts falsch machen.
Und klingt irgendwie gut, Ralf Yamamoto.
Ja, klingt lustig.
Mhm. Du hast mir deinen Ausweis gezeigt. Ich kann das tatsächlich bestätigen. Steht groß nach Altenburg. Ansonsten japanische Schriftzeichen und nichts mehr von Welkisch zu lesen. Aber das Altenburg ist dann in unseren Schriftzeichen geschrieben.
Ja, das ist der Geburtsort, weil das ist in Japanischen, kennt man das nicht, weil gerade diese Ausländerausweise, wie ich einen habe, da steht eben der Geburtsort und der Reisepassnummer immer mit drin, dass man auch vergleichen kann.
Kommen wir mal zurück zu dem Punkt, wie wir uns kennengelernt haben. Das waren ja dramatische Umstände. Wir haben dann über Skype telefoniert. Es war auch ganz schwierig mit Internetverbindungen. Damals waren die Probleme mit der Lebensmittelversorgung. Die Frage, wie ist das mit der Strahlung? Über TEPCO müssen wir natürlich auch noch reden. Ist das jetzt noch ein Thema in Japan? Es gibt ja jetzt wieder zumindest in Deutschland aktuelle Meldungen von Stromausfall, dass die Kühlung nicht richtig funktioniert. Ist das noch ein Thema, TEPCO und Fukushima, das Atomkraftwerk?
Naja, TEPCO ist ja inzwischen verstaatlicht. Das ist ja kein privater Konzern mehr. Es gibt natürlich noch jede Menge Probleme, wenn man alleine daran denkt, die Umgebung von Fukushima noch nicht aufgeräumt. Die Leute wohnen immer noch quer durchs ganze Land verstreut, Familien auseinandergerissen. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Politiker, die streiten sich, bauen wir da nur Häuser hin, bauen wir da Fabriken hin, lassen wir das Land, wie es ist. Es ist nicht einfach. Die Versorgungslage, wie es damals sich kurzfristig verändert hatte, ist natürlich wieder ganz normal, also so. Und auch die Radioaktivität wird nicht mehr gemessen, wird auch nicht mehr dargestellt.
Ach so, damit existiert sie nicht praktisch.
So könnte man durchaus vermuten. Man weiß zwar, dass sie da ist, aber was ich nicht sehe, kenne ich nicht. Das ist man nach einem Jahr wieder runtergegangen und es gibt auch eine beginnende AKW, also Anti-AKW. Bewegung, aber mit Deutschland nicht zu vergleichen.
Nicht zu vergleichen. Also gibt es doch eine kleine politische Szene, die den Ausstieg aus der Atomenergie fordern, aber das sind nicht so viele, oder wie schätzt du das ein?
Also letzten Bericht, den ich darüber im Fernsehen gesehen habe in Japan bei NHK, das waren ungefähr 10 Leute, die da gestanden haben vom Industrieministerium, also vergessen wir es ganz einfach. Mhm. Ja.
Wie erklärst du dir das? Also es ist ja nun wirklich eine Tragödie für Japan, für die Menschen. Warum gibt es da keine breite politische Bewegung? Warum fordern die Menschen nicht den Ausstieg aus der Atomenergie? Ich meine, das hat ja in Deutschland dazu geführt, dass der Atomausstieg beschlossen wurde und die sogenannte Energiewende jetzt irgendwie angeleiert worden ist. Warum das nicht in Japan?
Zum einen hat Japan selbst weder Erdgas noch Erdöl noch Kohle. Also du musst Energie irgendwo herbekommen und Japan, wissen wir alle, ist es drittstärkste Industrienation der Welt. Was da an Energie jeden Tag verheizt wird, was willst du in einem Land machen, wo du nichts hast? Also musst du Atomstrom benutzen.
Wie wäre es mit Erneuerbaren?
Ja gut, erneuerbare Energien ist nicht so einfach. Das liegt allerdings nur wieder an der Geografie, Geologie und Tektonik, weil Japan selber auf 4 tektonischen Platten liegt und das geht irgendwann mal unter. Was willst du da also? Und ja.
Also die eine Umweltbewegung in Größenordnung, wie es in Deutschland ist, ist nicht zu verzeichnen.
Absolut nicht.
Ein kleiner Kreis von Leuten, die protestieren. Ja. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass da eine Dynamik drin ist, dass sich Menschen Gedanken machen, auch über Umweltschutz, über saubere Energie?
Ja, das hat man auch, das merkt man auch auf der Stromrechnung. Wir bezahlen auch inzwischen erneuerbare Energienumlage, aber nicht in dem Maße wie in Deutschland. Also wir haben auf der letzten Stromrechnung von 10.000 Yen, haben wir knappe 18 Yen Energieumlage. Das sind also 18 Cent bei 100 Euro. grob im Kopf umgerechnet. Da musst du nicht drüber reden. Das ist ein Scherz, ist ein Witz. Es gibt einige Windkrafträder in Yokohama zu Testzwecken. Man setzt verstärkt, weil es auch geografisch gut macht, auf Sonnenenergie. Aber es ist nicht so, dass jetzt muss um jeden Preis. Nee.
Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Seit 7 Jahren bist du in Japan, in Tokio, in einem kleinen Vorort mit einer Einwohnerzahl von 86.000. Wie heißt denn dieser Vorort?
Dieser Vorort heißt Inagishi.
Inagishi, und yep. Da kommen diese berühmten Nashi-Birnen her, die wie Äpfel aussehen, aber wie Birnen schmecken.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie in Deutschland auch berühmt sind. Also bei uns in Japan sind sie sehr berühmt. Und die sehen eben wirklich aus wie ein ganz normaler Apfel und schmecken aber wie eine Birne. Und sind lecker, gibt es nur im September und im Oktober. Und oh, wer einmal die Chance hat, sollte die Dinger probieren. Also die sind echt genial.
Ich habe dir grünen Tee angeboten, da hast du abgelehnt. Nicht nur, weil es japanischer, ich trinke ja chinesischen Tee und du sagst, nee, japanischen Tee trinke ich nicht. Also du lebst in Tokio, gibt es den besten, leckersten japanischen grünen Tee. Ist nicht dein Ding?
Nee, für mich schmeckt er wie Abwaschwasser.
Ach, komm jetzt.
Ja, das ist wirklich echt so, weil bei mir schmeckt er definitiv nicht. Also schwarzer Tee, ja, das geht, aber grüner Tee, nee.
Aber der ist doch so gesund und überhaupt.
Ja, soll gesund sein, ich kann es nicht beurteilen. Also.
Naja, was lecker ist, das ist ja auch mal im Auge des Schmeckers und der Zunge. Du bist jemand, der sich schon seit vielen Jahren um Leckereien kümmert und schon immer gern kocht.
Ja.
Also ursprünglich kommst du ja Wirtschaftskaufmann aus der EDV und hast aber dann in Japan in einem deutschen Restaurant gearbeitet. Pauke hieß das Ding oder heißt das Ding noch als Koch. Und da hast du richtig deutsch gekocht.
Ja, also deutsche Küche und nicht japanisiert, muss man dazu sagen.
Was heißt nicht japanisiert?
Also es gibt viele deutsche Restaurants in Tokio, aber die meiste Küche ist japanisiert. Das heißt also, man würzt nicht mit deutschen Gewürzen, sondern da muss eben noch ein Schuss Sojasauce ran und da muss eben zum Anbraten Sesamöl genommen werden. Und das nenne ich dann einfach japanisiert, weil auf den japanischen Geschmack abgestimmt.
Ja, das gibt es ja auch in Deutschland. Da hast du viele Restaurants, wo man sagt, da steht zwar draußen dran chinesisches Restaurant, aber das ist dann so gewürzt, dass es irgendwie deutsch ist.
Ja, also gerade chinesisches Restaurant, ganz drastisches Beispiel, gehst hier, auch wenn wir gerade in Erfurt sind, in ein Restaurant, bestellst dir 8 Köstlichkeiten, bekommst alles auf einem Teller serviert. Das nimmt in Japan ein Chinese, der eine Kellner bringt es, der nächste nimmt den Teller weg und stellt ihn zum Schwein hin, weil es Schweinefutter ist, weil dort kriegst du wirklich jedes Schweinefleisch einzeln, Fisch extra, Rindfleisch auf einem separaten Teller. Das ist wirklich eine ganz andere Kultur.
Eine andere Esskultur?
Ja, ja, und der Geschmack ist auch komplett anders.
Ja, also ich habe das ja in China gemerkt, da habe ich Dinge geschmeckt und Geschmacksknospen bei mir aktiviert gesehen, dass ich sage, das war so toll. Die Esskultur, die asiatische, ist schon eine komplett andere und eine tolle, oder?
Ja, also die Esskultur in Japan oder die asiatische, das ist was ganz anderes. Also kann man nicht beschreiben, das muss man wirklich erleben.
Muss man geschmeckt haben.
Ja, man muss es wirklich auf der Zunge gehabt haben. Es ist ganz anderes.
Ich finde, da spürt man die jahrtausendealte Tradition, dass die es wirklich so zur Perfektion getrieben haben.
Ja.
Und es muss knacken und knirschen.
Das Gemüse, das muss knacken und knirschen, das wird in der Pfanne im kochend heißen Öl bei höchster Hitze 30 Sekunden ganz kurz angebraten. Und dann hast du den Geschmack vom Gemüse, du hast den Geschmack von Gewürzen. Das ist... Da ist nichts zerkocht.
Und trotzdem wollen die, also einige Japaner, die das Restaurant besucht haben, auch deutsche Küche probieren. Was hast du denn da in Tokio gekocht, im Restaurant Pauke?
Also von der ganz normalen Rostbratwurst. Ja doch, sag mal einfach so wirklich von der ganz normalen Rostbratwurst gebraten bis hin zum Eisbein. Weil jeder Japaner kennt deutsches Eisbein.
Aha.
Ja, und Neuschwanstein.
Aber Thüringen natürlich nicht.
Nee, Thüringen nicht wirklich. Einige wenige, die sich interessieren, die kennen auch sogar noch Weimar.
Aha.
Wegen den Klassikern.
Das ist der Vorort von Erfurt hier, ne?
Ja, das ist schon. Ne? Und das ist aber wirklich einige wenige, die sich dafür interessieren. Aber Eisbein
Neuschwanstein.
Eisbein, Sauerklafter. Das ist also das Japanische für Sauerkraut.
Sauerklafter. Okay.
Ne? Und Neuschwanstein, das kennt jeder Japaner.
Das heißt, hast du Eisbein serviert mit Sauerkraut und Kartoffeln dazu?
Klassisch? Ja, also, ganz klassisch.
Was gab's noch?
Wiener Schnitzel gab es. Wir hatten verschiedene Würste gab es. Es gab deutschen Salat. Also was man deutschen Salat, also Tomatensalat mit Mozzarella und so nicht besser.
Ne? Also italienischer, deutscher Salat.
Oh, ja, ja, so,
ne, so ein bisschen, ne?
Ja, und eben wirklich quer durch. Es gab Leber, gebratene Leber, es gab Krautrouladen, es gab Rindsrouladen.
Und das wurde auch gut gegessen und?
Jein. Jein, also es sind schon, also wenn die Leute gekommen sind, Eisbein musste auf alle Fälle sein.
Ja.
Ne? Und das andere ist reine Geschmackssache. Wir haben auch oft Essen rausgegeben, es kam dann wieder, weil es trifft den, ist so weit weg vom japanischen Geschmack, quasi wie ein Eisberg von der Wüste Sahara.
Ja.
Ne? Es ist komplett was anderes. Und wer es dann wirklich denkt, ja, es schmeckt so, ja, nee, es schmeckt anders.
Wie wird denn in einem japanischen Restaurant oder in einem deutschen Restaurant in Japan, in Tokio, Eisbein gegessen? Mit Messer und Gabel oder?
Ja. Ja, ganz normal mit Messer und Gabel.
Das funktioniert dann auch.
Ja.
Du hast dann ein paar Jahre als Koch gearbeitet und sagst, jetzt machst du natürlich was anderes. Jetzt hast du mal den Job gewechselt, bist bei einer Fluggesellschaft, arbeitest dort. Du brauchst immer mal Veränderung.
Ja, immer das Gleiche machen wird auf die Dauer langweilig. Ne? Weil es ist, wenn man schon mal in dem Land ist und weißt ja nicht, wann du wieder raus musst.
Wieso raus musst?
Weil die können ja mein Visum jederzeit eine Stunde für null und nichtig erklären.
Echt?
Ja.
Boah, wenn du verheiratet bist, ist das nicht dann...
In Japan hast du im Gegensatz zum Deutschen auch nicht automatisch ein ständiges Bleiberecht.
Du hast kein ständiges Bleiberecht?
Nein.
Also wenn du jetzt kein, zum Beispiel keinen Job nachweisen kannst oder was könnten Ursachen sein, dass du dann aus die das Visum nicht verlängert bekommst? Na,
eine mögliche Ursache wäre zum Beispiel irgendeine Straftat.
Ah.
Also einmal falsch parken. Das könnte durchaus Ursache sein, dass du das Visum nicht verlängert bekommst.
Oder ein Tag oder ein Graffiti?
Das wäre die etwas heftigere Variante.
Wieso heftig? Ist ja nicht so schlimm.
Weil sowas ist in Japan, es gibt zwar Graffiti, ne, an Stellen, wo man es normal nicht sieht, also nicht so wie hier in Deutschland mitten in der Hauptstraße irgendwo Graffiti an der Wand. Aber wenn man da erwischt wird, das wird teuer. Das wird richtig teuer.
Dann muss das ganze Haus dann irgendwie neu gemalt werden?
Ja, weil man trifft den Farbton der einen Stelle nicht, also muss die ganze Fassade neu gemacht werden. Und das bezahlt man aus eigener Tasche. Und das ist etwas teurer wie in Deutschland.
Das ist teuer. Die Esskultur ist eine tolle, sagst du. Trotzdem zu Hause bei euch, bei deiner Frau und dir. Ihr sprecht ein Kauderwelsch.
Ja, wir nennen es Deupanisch oder Japtsch.
Und kocht ihr auch Kauderwelsch?
Nein. Nein, entweder meine Frau kocht, dann gibt es japanische Küche, oder ich koche, dann gibt es deutsche Küche.
Was mag deine Frau am liebsten?
Möhreneintopf.
Möhreneintopf?
Ja. Echt,
ja.
Ja.
Was machst du da alles dran?
Das ist einfach nur Schweinebauch, Möhren, bisschen Majoran, Pfeffer, Salz, Brühwürfel, Wasser. Fertig.
Und was ist deine japanische Leibspeise?
Es gibt zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Das ist einmal Natto.
Was für dich?
Natto, das ist, ich sag's immer so, kontrolliert vergammelte Sojabohnen.
Kontrolliert vergammelte Sojabohnen.
Ja, also das ist quasi, schmeckt wie Müll. Und als ich das erste Mal probiert habe, habe ich zu meiner Frau auch gesagt, nee, das schaffst du zurück. Das ist vergammelt.
Das ist schlecht, ne?
Das ist schlecht, ja, das ist wirklich, das esse ich nicht, und Tofu mag ich überhaupt nicht. Das ist einfach nur schwappelig und hat keinen Geschmack.
Naja.
Und was ich besonders mag, das ist roher Fisch.
Roher Fisch, also ja, klassisches Sushi oder?
Sushi ist ja kein Fisch, Sushi ist ja nur der Reisball unten drunter.
Ach so, das ist ein Irrtum.
Ja, was die Deutschen immer sagen, ich gehe jetzt Sushi essen, Entschuldigung, das ist also nicht, der Sushi ist eigentlich nur der Reisball mit dem Wasabi obendrauf. Und alles das, was oben drüber kommt, dieser rohe Fisch, Ebi, Ei, was auch immer, das gibt dem Sushi erst den Namen.
Aha, und wie heißt das, was dann oben drauf ist?
Ebi ist zum Beispiel Garnele,
ja.
Oder eine Makulo, das ist Thunfisch, schmeckt roh besser wie aus der Büchse. Ne? Oder Ika, das ist Tintenfisch. Sollte man mal probiert haben.
Ist denn die Überfischung der Meere und die Fischbestände, ist das ein Thema in Japan? Ich meine, wenn der Fisch so ein Nationalgericht ist, ist das auch, also Umweltschutz und Schutz der Meere und der Fischartbestände, ist die Diskussion nicht weit her oder wird das auch diskutiert?
Das wird diskutiert, eben weil der Fisch auch immer weniger wird und immer teurer wird. Und im Gegensatz zu Deutschland ist Fisch Nationalessen. In jeder Form. Und da achtet man dann schon drauf, dass eben nicht alles genommen wird, und im Gegensatz zu Europa, die Maschen dann auch etwas größer sind, dass die Jungfische auch wieder raus können. Da passt man schon auf.
Alf Yamamoto, der eine Stippvisite, einen Kurztrip nach Deutschland macht. Er lebt seit 7 Jahren in Tokio in Japan. Wir haben ihn kennengelernt, als wir über die Fukushima-Katastrophe berichtet haben und er uns ja auch beschrieben hat, wie die Mediensituation ist, wie TEPCO auch reagiert hat, wie die Menschen reagiert haben. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Sicht. Wir haben in Deutschland, Ralf, das ja irgendwie über die Medien gefiltert erlebt. Du hast es direkt erlebt und das ist schon nochmal was ganz anderes, wenn man es am eigenen Leib mitbekommt. Ich habe damals das nicht verstanden, dass du nicht deine, dass ihr nicht ins Flugzeug gestiegen seid, nach Deutschland gekommen seid. Du hast also tatsächlich die schlimmsten Szenarien angenommen, hast alles abgeklebt, hat da die Regierung, die Medien das auch angewiesen, dann kleben sie ihre Fenster ab, holen sie sich Vorräte mit Wasser und Batterien oder wie lief das damals?
Nee, also es kam also seitens der Regierung und so kam überhaupt nichts. Dass gesagt wurde, bevorraten Sie sich oder so. Das sind einfach die Erfahrungen 86 Tschernobyl, die mir da zugute gekommen sind, weil da haben wir es ja in der DDR auch so gemacht. Das war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Es kam nichts von irgendwie, machen Sie das so und so. Und das kam dann erst alles hinterher, wie es dann auch über die Medien international bekannt wurde, dass eben die Atomreaktoren durchgegangen waren, dass es die Kernschmelze gegeben hat, dass es zwar der Reaktor nicht explodiert war. Ne? Und dann kam das eben durch die Medien und es war eben auch so, gerade weil als gebürtiger Deutscher, ist es so, zum Beispiel die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft waren die ersten, die aus Tokio verschwunden waren und es waren auch die letzten, die nach Tokio wieder zurückgekommen sind, lange, lange Zeit, nachdem alles wieder so weit in Ordnung war, wie man sagen kann.
Also die Angst sitzt da tief und die in der Deutschen Botschaft waren da sehr vorsichtig. Die Informationspolitik von TEPCO, also von dem Atomkonzern, die war katastrophal, würdest du sagen, und die der Regierung auch?
Ja, weil in der Regierung hieß es dann, es muss eben natürlich kontrolliert werden. Man hat sich gefühlt wie in DDR-Zeiten versetzt. Es muss kontrolliert werden, was die Bevölkerung erfährt. Ne? Und das ist dann aber auch auf dem Druck der internationalen Medien, weil dieses Atomdesaster oder die ganze Katastrophe ist ja eine der am besten dokumentiertesten, die es überhaupt gibt. Ne? Und dadurch ist dann viel durch die Regierung, musste dann einfach nachgeschoben werden, ja. was kommt.
Das hatte ich also an DDR-Zeiten erinnert, nur das Nötigste zugeben das Volk ein bisschen dumm halten und nicht alles erzählen. Ist es mittlerweile besser geworden? Ist das aufgearbeitet, aufgeklärt?
Man ist noch dabei aufzuarbeiten und aufzuklären, warum, wieso. Es ist vieles bekannt geworden, auch der Untersuchungsbericht der IAEA, also der Internationalen Atomenergiekommission. Das kann man auch kaufen, ist eines der Bestseller in Japan geworden, dieses Buch. Ne? Allerdings bloß in Japanisch ist verdammt schwer zu lesen. Mhm. Ne? Und das ist wirklich also ganz genau so und so die vielte Minute. Ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Warum ist das passiert? Es ist rausgekommen, dass...
Ich habe im russischen Radio gehört, dass es eine Ratte war.
In Japan? Ja, gut, also das glaube ich nun wiederum nicht.
Ja, ich glaube das auch nicht, aber es wäre eine schöne, einfache Erklärung. Es war einfach eine Ratte im Schaltpult, aber so einfach ist es
nicht. Nee, so einfach war es nicht. Und es ist eben auch rausgekommen, zum Beispiel, ganz krasses Beispiel, dass eben seitens der TEPCO Untersuchungsberichte, die Routine-Checks, dass da einfach nur Hanko drunter, also der japanische Namensstempel, Hanko drunter, fertig, da hat kein Schwein geguckt.
Also Schlamperei.
Ja.
Schlamperei und die Gefahren, dass ich nicht erkannt und unterschätzt.
Ja.
Sind da dementsprechende Konsequenzen gezogen worden oder hast du das Gefühl, da sind auch Leute geschützt worden?
Ob Leute geschützt worden sind, weiß ich nicht. Ich habe bloß gehört, dass eben der Chef von TEPCO, dem hat man den Stuhl unterm Hintern weggeschossen. Weil absägen kann man da nicht sagen, gesagt wirklich weggeschossen. Den hat es wohl erwischt und auch den Aufsichtsrat von TEPCO. Bevor es verstaatlicht wurde, da sind etliche Köpfe gerollt. Aber jetzt, ob man da Konsequenzen draus gezogen hat, naja, unser jetziger Premierminister hat eine Woche, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, die Genehmigung zum Bau eines neuen Atomkraftwerks gegeben. Konsequenzen nenne ich das nicht.
Also das geht weiter mit der Atompolitik und schwierig. Hast du da manchmal noch Angst?
Nö, nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Bist du abgebrüht?
Ich bin da inzwischen so weit runter, dass ich sage, okay, das Leben ist vergänglich, wenn es mich erwischt. Es kann mich so erwischen, es kann mich so erwischen. Ich gehe um die Straße, einer kommt um, nimmt mich von der Kante. Nee, Angst ist da nicht mehr.
Das ist wahrscheinlich die Einstellung, die man braucht, wenn man Diabetes hat. Du bist seit 1970 Diabetiker und das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, oder?
Ja, was heißt ungefährlich?
Man muss aufpassen, auf sich aufpassen.
Man muss auf ein paar Sachen achten, aber richtig gefährlich möchte ich dazu nicht sagen. Es gibt Sachen, die sind gefährlicher. Ich sage mir schlicht und ergreifend, ein Rollstuhlfahrer, ne, ist wesentlich beschissener dran, Entschuldigung,
ja.
wie ich. Mir sieht man es nicht an, wenn ich es niemandem sage.
Ja,
es merkt
gut,
keiner.
Es gibt immer irgendjemand, der beschissener dran ist. Wäre jetzt kein Kriterium. Du hast trotzdem über diese Einschränkung ein Buch geschrieben, Kleine süße Geschichten. Was war der Grund, warum du gesagt hast, ich will meine Erfahrungen anderen auch mitteilen?
Das war eigentlich weniger der Grund, weil wenn man in dieses Buch reinguckt und wer es reinliest, es sind ja keine Sachen zum Beispiel fachlicherseits. Sicherlich muss Fachwissen mit rüberkommen, aber es sind Erlebnisse aus meinem Leben, die von wirklich urstspaßig bis hin zu todtraurig im Grunde genommen reichen. Die Sachen, die man im Leben erlebt hat, ne? Und der Ursprung...
Die immer was mit Diabetes zu tun haben?
Ja.
Dann erzähl mal eine urstlustige Geschichte über Diabetes, da bin ich ja mal gespannt.
Eine urstlustige ist zum Beispiel, wir waren in Karlsburg, das ist oben an der Ostsee, in der Nähe von Greifswald, und immer Blutwerte aktuell bestimmen lassen und musst eben warten, bis dass du die Ergebnisse mitgeteilt bekommst. Und auch eine Frau wirklich...
Völlig?
Opulent ist noch stark untertrieben, ne? Und dann regt sich immer auf, ja, die Jungs da, die essen und trinken und die haben die besten Werte und ich esse eine halbe Paprikaschote und mein Zucker schießt durch die Decke. Ne? Und mein Freund, der war damals mit mir zusammen, sagte eben dann auch, ja, und dann springt sie nur über den Flur wie ein Reh oder wie heißt das große graue Tier mit dem Rüssel. Das sind so Sachen, die erlebst du einfach, die bleiben im Gedächtnis haften, man sieht nur, dass man isst, dass man trinkt, aber dass man gleichzeitig mit der anderen Hand sich auch spritzt. Ne? Das kriegen die allerwenigsten Leute mit.
Die lustige Geschichte habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Erzähl mal noch eine andere. Also Geschichten über Diabetes, die in dem Buch Kleine süße Geschichten zu lesen sind.
Na, es sind ja nicht Sachen über Diabetes, sondern mit.
Ah, mit. Ja.
Eigentlich mit dem Diabetes. Und es werden kleine so Sachen, so Zusammenhänge, dass man zum Beispiel mit Fett, mit ganz normalem Fett, den Anstieg des Blutzuckers nicht verhindern kann. Aber man kann ihn abbremsen.
Das heißt, wenn du ein Fettbrot essen würdest, jetzt ein Gänsefettbrot, dann würdest du den Anstieg des Blutzuckerspiegels dämpfen können.
Dämpfen können, ja. Und das dann eben vor den Zeiten vorm Insulin, das gibt es ja erst seit 1921, ne, wurde eben so auch der Diabetes behandelt.
Mit Fett?
Mit Fett und Öl und eine Tasse Kaffee mit zwei Eigelb verquirlt.
Oh.
Also es gibt ein Buch über den Diabetes mellitus und da ist so abgedruckt dieses Rezept. Es wird einem schon beim Lesen schlecht.
Verstehe. Du hast jetzt so ein kleines Handy oder ein Pieper oder wie nennt man das? Also früher hat immer das. Hast du jetzt hier am Gürtel und ist verbunden mit einem... Mit einer kleinen Spritze, mit der Kanüle und das Ding misst dann den Blutzuckerspiegel oder wie läuft das?
Das gibt einfach nur den normalen Insulinbedarf, den Diabetiker hat, ne? Gibt es automatisch ab, über den Tag verteilt, ne? So dass quasi die Grundversorgung stets und ständig da ist und jemand, wenn man isst oder trinkt oder was, muss man eben dazu spritzen. Das ist...
Ach, das heißt, wenn wir danach zum Beispiel jetzt mal ein Eisbein essen würden, angenommen jetzt, dann müsstest du vorher das spritzen und dann könnten wir loslegen.
Genau.
Kannst du alles essen?
Ja.
Also es ist nicht jetzt, wie wenn man annehmen müsste, ein Diabetiker, der zuckerkrank nennt, der darf jetzt keinen Zucker essen, alles Schwachsinn, oder?
Es war mal so, das ist richtig, bis ungefähr 1990, 1991. Galt das wirklich noch? Aber seitdem wir jetzt diese moderne Technik haben, ich kann es stets und ständig selber kontrollieren, ne? Die hochmodernen Insuline seit 96 spritzen und sofort fangen die an mit wirken. Die Zeiten so, du darfst nicht, die sind vorbei.
Was sind denn die tragischen oder traurigen Geschichten in dem Buch?
Es war zum Beispiel eine Geschichte, die ist mir wirklich echt im Gehirn haften geblieben. Und die klemmt da drin, die werde ich nie wieder rauskriegen. Ein Vater mit seiner Tochter, ne? Beide lustige, urstgemütliche Typen. Und dem Vater hat man dann die Beine abnehmen müssen. Und er steht dann, einen Tag später stehe ich bei ihm am Krankenbett und er sagt mir, was soll ich mit meinem Leben noch anfangen? Ne? Ohne Beine. Das hat sich eingebrannt im Kopf. Das kriegst du nie wieder weg.
Ja, also das heißt, durch den Diabetes mussten die Beine amputiert werden. Ja. Das ist natürlich eine eher traurige Geschichte. Ja. Hast du noch Kontakt mit ihm?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich würde gerne wieder den Kontakt aufbauen, gerade eben auch, weil es Thüringer sind und weil es eben zwei wahnsinnig lustige Menschen gewesen sind. Aber ich glaube nicht, dass das jemals wieder gehen wird.
Hältst du den Kontakt nach Deutschland? Bist jetzt ja mit einer kleinen Gruppe hier angekommen, die auch einen Bezug zu Radio Frei haben und so weiter. Ist da hältst du regelmäßig Kontakt oder ist das so eher sporadisch?
Nö, also das ist eigentlich mehr regelmäßig. Also gerade hier mit Romy und Thomas, wenn ich die Namen mal nennen darf, das ist regelmäßig. Und es gibt noch einige andere Kontakte, wo ich vorher gewesen bin. Da hat sich auch jemand gefreut, nach 7 Jahren sich endlich mal wieder in die Arme nehmen zu können. Ja. Und deswegen ist die Zunge immer noch fusselig. Ne, von vielen Reden, weil 7 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Da musst
das heißt, über tausende Kilometer kann man doch den Kontakt halten, also Tage über Skype und über soziale Netzwerke und so weiter. Das geht.
Ja, das ist kein Thema. Aber in dieser Zeit kristallisiert sich dann auch raus, wirklich, was sind echte Freunde und was sind nur Menschen, die sagen, das sind deine Freunde.
Wie ist das japanische Konzept für Freundschaft? Also man kann das ja schon im europäischen Kulturraum erleben, dass es da unterschiedliche Auffassungen von Beziehung und Freundschaft gibt. Das entwickelt sich ja in Frankreich anders als in der Schweiz, in Italien, in Deutschland hat man unterschiedliche Vorstellungen von Nähe, von Beziehung. Wie ist es in der asiatischen und vor allen Dingen in der japanischen Kultur mit Beziehung und Freundschaft? Denn ihr habt ja sicher auch da, du und deine Frau, einen Freundeskreis in Tokio.
Also es ist gerade, ich merke es am eigenen Leib, in Japan sind Amerikaner nicht wirklich gut oder gern gesehen.
Aha.
Ja, und ich als Europäer sehe nun sehr amerikanisch aus. Und man landet automatisch in der Schiene, du bist ein Amerikaner.
Das heißt, weil du europäisch aussiehst, bist du Amerikaner?
Automatisch. Da wird nicht gefragt, wo kommst du her? Nee, Ami, und mit Ami möchte man nichts zu tun haben.
Wie das ist das Schimpfwort? Wie würdest du da?
Ganz normal Ami.
Ami.
Oder Gaijin. Ausländer.
Ach, Gaijin ist Ausländer.
Ja. Aha, und wenn dann aber der Japaner mitkriegt, du bist Deutscher, dann rennt man dort offene Scheunentore ein. Also dann bist du gern gesehener Gast, willkommen, und es ist ganz anders. Aber direkt das, was wir unter Freundschaft verstehen in Deutschland, gibt es in Japan in diesem Maße nicht.
Inwiefern? Was muss man tun, um eine enge Beziehung aufzubauen, eine Freundschaftsbeziehung?
Das ist durch die Arbeitszeiten, durch dieses ganze System in Japan verdammt schwer.
Das heißt, die knuffen bis zum Umfallen.
In Japan lebt man, um zu arbeiten.
Ach so.
Ja, das ist wirklich so. Also von früh.
Das ist kein Klischee.
Nein, das ist wirklich so. Das ist 12 Stunden am Tag, 14 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das ist kein Klischee, das ist real gelebtes Leben.
Und das gefällt dir gut?
Ich komme damit zurecht. Sagen wir es mal. Es gefällt mir nicht immer, wem gefällt das schon. Aber man lernt damit zurechtzukommen, ja.
Okay, also das heißt, die Leute arbeiten viel und haben dadurch wenig Zeit für private, persönliche Beziehungen.
Ja, so ist es. Und wenn man also private Beziehungen, im Deutschen würde ich sagen Bekanntschaft, ne? Für Freundschaften ist wahnsinnig wenig Zeit, es dauert wahnsinnig lange. Ne? Und für jetzt noch engere Beziehungen, ne? Da ist wirklich die japanische Gesellschaft vor, also weiter kommt man nicht rein.
Und Familie, also jetzt mit dem engsten Familienkreis, wie funktioniert das?
Da trifft man sich eigentlich einmal zum Shogatsu, am Jahresanfang. Das sind also 3 Tage Neujahrsfest, weil so Neujahrsfest wie in Deutschland gibt es nicht, das ist anders. Da trifft sich die ganze Familie an einem Ort, immer mal woanders. Man trifft sich im August zum Obon, das sind also wird den Toten, den verstorbenen Familienmitgliedern gedacht. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und ansonsten, wie auch in Deutschland, Skype, Post, Telefon. Telefonieren in Japan ist ein Thema für sich alleine. Wer weniger wie 3 Handys hat, fällt auf.
Oh.
Das ist echt. Und ja, das ist nicht so eng wie hier. Und es ist anders. Komplett anders. Da muss man sich dran gewöhnen. Da steht man dann, gerade wenn man frisch ist, oft mal da und fühlt sich dann doch ein bisschen vernachlässigt, vereinsamt. Das ist mir auch so passiert.
Was wir noch nicht besprochen haben, ist die Religion. Welche Rolle spielt denn die Religion in Japan? Bist du mit Religion in Berührung gekommen oder spielt das in deinem Leben keine Rolle?
Also selbst in meinem Leben spielt Religion keine Rolle. Absolut nicht. Also ich bin strenggläubiger Atheist. Also weder Buddha noch weiß der Geier, wie sie alle heißen mögen. Religion in Japan spielt unterschwellig nach wie vor eine Rolle. Und man glaubt sicherlich an einen der sieben Götter, die es in der japanischen Religion gibt, im Shintoismus. Aber es ist nicht so, dass man das Leben danach ausrichtet. Also wenn man gerade am Tempel ist, man bringt sein Opfer und man wünscht sich das, was man sich wünschen möchte. Aber es ist nicht so, wie man sagt, ja, ich richte mein Leben danach aus. Ne? Und es stört auch keinen, wenn man aus dem buddhistischen Tempel kommt und geht in den Shinto-Schrein und hinterher in die katholische Kirche, die gibt's auch in Japan. Ne? Es stört niemanden, weil diese wirklich absolute Trennung zwischen Staat und Religion, ne, die ist wirklich in Japan zu 100% vollzogen. Ist nicht so wie der Vergleich Deutschland. Die Kirche sagt zwar, ist zwar getrennt laut Grundgesetz, aber ohne Kirche geht gar nichts.
Mhm. Ne? Und der Staat zieht die Kirchensteuer ein. Und
richtig, genau. Und sowas gibt es nicht. Entweder ich.
Also es ist Privatsache, aber und das ist ja auch sehr offen, tolerant, könnte man
ja
sagen.
Ja.
Und deine Frau, wie hält die das mit den Religionen?
Die ist genauso strenggläubiger Atheist wie ich. Also macht das genauso bei mir zusammen. Wir gehen sicherlich am Neujahrstag in den Tempel und wünschen uns alles Gute fürs neue Jahr. Aber das ist Tradition, das ist einfach, weil es Sitte ist. Ne? Hat glaubenstechnisch absolut keine Bedeutung.
Ist für dich klar, dass du in Japan bleibst, wenn du darfst, wenn du jetzt keinen dir nichts zu Schulden kommen lässt, also jetzt einen Tag an die Wand schmierst oder falsch parkst und dann.
Also ich habe vor, nicht wieder nach Deutschland zu kommen. Das ist, ich werde allerdings auch kein japanischer Staatsbürger werden.
Du bist mittendrin?
Ja, weil es hat rententechnische Gründe.
Ah, so verstehe. Was war jetzt für dich der größte Schock? Du warst einmal nur für einen Kurztrip zu einem nicht so tollen Anlass in Deutschland. Ansonsten seit 7 Jahren, das ist ja eigentlich der erste längere Aufenthalt mit Freunden. Ist dir was Besonderes aufgefallen in Deutschland?
Ja, ich kann bloß andere Leute zitieren. Servicewüste Deutschland.
Wie bitte?
Servicewüste Deutschland.
Ah, echt?
Ja, weil es ist wirklich sowas von krass. Stellst eine Frage irgendwo, nee, bin ich nicht zuständig, bist im Kaufhaus oder irgendwo, ich suche das und das, nee, müssen Sie dort und dort, bin ich nicht zuständig. Das ist so komplett anders wie in Japan.
Wie ist es in Japan?
In Japan, da sagt er, okay, ich bin zwar nicht für die Abteilung da, aber ich bringe sie dahin. Und dann wirst du jemanden vorgestellt, der in dieser Abteilung arbeitet, der kriegt dann die Information, die der vorhergehende Verkäufer schon hatte, ne, und kann dich dann weiter ordentlich beraten. Also so.
Eine andere Freundlichkeit?
Ja. Ja, nicht aufdringlich. In Japan ist man nicht aufdringlich.
Das ist auch wieder die Sache mit den Beziehungen. Es ist deswegen schwierig, Beziehungen aufzubauen, weil da eine Distanz da ist.
Ja.
Eine freundliche Distanz.
Ja. Du hast also diesen 50 Zentimeter, 1 Meter Freiraum.
Okay.
Und da legt man, bis auf die Züge, legt man da wirklich Wert drauf. Weil die Züge, die sind so voll, da kannst du nicht. Aber ansonsten, einen halben Meter, einen Meter Platz muss einfach sein. Da legt man Wert drauf.
Dich hat es nach Japan verschlagen. Du bist irgendwie mit der, die Kultur gefällt dir, das Land gefällt dir, obwohl es ja doch auf der einen Seite so turbulent hektisch ist, aber auf der anderen Seite so eine asiatische Ruhe. Ist das sozusagen eine Mischform in Japan? Und wie wird es, also ist ja eigentlich am Grunde Turbokapitalismus, auf der anderen Seite hat man sozusagen die asiatische Kultur. Geht das zusammen?
Ja, das geht wunderbar zusammen. Und gerade dieser Kontrast, den du überall hast zwischen Hektik und 1,50 Meter weiter absolute Ruhe, ne? Gerade dieser Kontrast, das reizt mich. Das ist so ein wunderschönes Leben und das ist herrlich. Ich möchte es nicht mehr missen wollen.
Wie gut ist dein Japanisch?
Es geht. Also die zweithöchste Sprachstufe habe ich noch nicht abschließen können oder noch nicht bestehen können. Gebe ich zu, bin ich zu dumm. Ne, gehen sind einige Kanji, die kriegst du einfach nicht in den Kopf rein, so wie du dir auch Mühe gibst. Es reicht, ich sag's immer so, es reicht, um in Japan von A nach B zu kommen, um auf dem Finanzamt seine Sachen zu erledigen, auf den ganzen Ämtern und Behörden die Sachen zu machen. Und
mit den Kollegen sich unterhalten.
Mit den Kollegen unterhalten, soweit reicht's, ja.
Dann würde ich dich jetzt mal bitten, dich zu verabschieden auf Japanisch, vielleicht nochmal deine Freunde, deine Frau und Leute zu grüßen und damit wir mal ein Gefühl für die Sprache, in den alten Japanisch spricht, das zu hören.
Das ist gut. Ja gut, mache es ganz traditionell japanisch. Ne? Dozo yoroshiku onegai itashimasu.
Das war's schon, jetzt musst du aber noch grüßen.
Das bedeutet eigentlich nur, dass man jemanden auf Wiedersehen, ne? Und man wünscht sich eigentlich, dass beim nächsten Treffen, ne, dass man wieder freundlich zueinander ist.
Das kann ich unterschreiben und da bedanke ich mich bereits bei Yamamoto, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder treffen und hören, freundlich zueinander sind. Das war Ralf Yamamoto aus Tokio. Danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag.
Sayonara.
Tschüss, sayonara.